Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Zu Gast in dieser Stunde ist der Germanist und Kritiker Michael Maar. Schöne, allseits gepriesene Bücher hat er geschrieben über Thomas Mann, Wladimir Nabokov, Proust oder auch über Harry Potter und auch über Märchen. Das mit Abstand umfangreichste aber ist jetzt dieses neue: Die Schlange im Wolfspelz, das Geheimnis großer Literatur, Stilkunde und Kritik auf über 600 Seiten, eine ganz eigene Literaturgeschichte ist es geworden. Wie kam es denn überhaupt dazu, Herr Maar? Was hat Sie drauf gebracht, sich so grundsätzlich mit dem Stil und dem Stil großer und größter Autoren zu beschäftigen?
Ja, das hat sich irgendwie organisch so ergeben. Ich habe schon als Student, schon in meinen frühen 20er Jahren, mich weniger für Literaturtheorie interessiert, zum Beispiel, als immer für die Frage des Stils. Mich hat immer interessiert, wer wie, warum gut schreibt, warum liebe ich Gottfried Keller, was genau macht. Das liegt am einzelnen Satz, liegt es an der Komposition. Und nun, jetzt lese ich seit 40 Jahren, dann gab es einen Anstoß von außen. Jemand hat gesagt, ach, schreib doch mal ein Essay über Stil, mach sowas wie James Wood auf Deutsch. Und dachte ich, na gut, fange ich mal an. Aus dem Essay wurde dann etwas Längeres, weil natürlich das eine nach dem anderen greift und man dann auch irgendwie gründlich sein will. Und na, dann ufert es aus. Wenn ich am Anfang gewusst hätte, was auf mich zukommt, hätte ich nie gewagt, das anzufangen. Aber ich war dann trotzdem sehr froh.
Springen wir mal mitten rein zu einem der Größten. Warum ist Kafka so schwer zu fassen und eigentlich so unfassbar gut? Was macht seinen Stil aus?
Ja, das ist eben die Frage. Ich bezeichne Kafka als Alien. Kafka zeichnet aus, dass er einerseits fast asketisch schreibt. Er hat keine Tics, er hat keine Manierismen und er ist trotzdem nach jeder halben Seite sofort zu erkennen. Und genau, was macht das aus, versuche ich in einem langen Kapitel zu ergründen, indem ich mikroskopisch mir die einzelnen Sätze anschaue. Also man findet dann schon Antworten, aber das muss man dann selbst nachlesen.
Springen wir gleich mal zurück zu einem anderen Großen. Goethe, die Wahlverwandtschaften, die haben Sie auch unters Messer gelegt. Da klappert es gewaltig. Warum?
Na gut, aber zu Goethe muss man dazu sagen, dass ich auch schreibe den Satz, Goethe ist Gott, wenn auch ein fehlbarer Gott in einer Welt der Vielgötterei. Es gibt in dieser Zeit der Klassik auch Wieland oder Lessing, die auch auf ihre Art Götter sind. Die Szene speziell am Anfang der Wahlverwandtschaften, die fällt in mein Fach Dialoge, glaubwürdig oder nicht. Und da erklärt also die Charlotte ihrem Ehemann auf einer halben Seite lang, wann sie sich wie kennengelernt hätten und was mit den Eltern jeweils war und wer wann welches Dings. Also es ist so lächerlich und so unglaubwürdig, weil es nur der Information des Lesers dient. Und da bin ich dann mal kurz streng mit ihm, aber ansonsten hat er, was er im Faust 2 macht in der Walpurgisnacht, das ist wahrscheinlich das Kühnste und Lässigste, was in der deutschen Sprache
geschrieben wurde. Sie nennen ihn auch einen Turm, der kaum zu erklimmen ist. Umso interessanter ist eben dann, wenn man so genau in die Feinanalyse geht. Ein anderer Riese ist Jean-Paul. Bei dem, den nennen Sie den Midas, dem alles, was er anfasst, zum Gold der Metapher wird. Das ist ein vergiftetes Lob.
Es ist leider die Tatsache. Ich halte Jean-Paul fast für den größten Prosaautor überhaupt. Und in kürzeren Stücken kann man ihn auch lesen. Aber die großen Romane wie der Titan zum Beispiel, die sind fast nicht lesbar. Deshalb wird er auch leider fast nicht mehr gelesen, weil er nicht diese Erholungsinseln hat. Weil er alles, was er macht, ist sofort Metapher. Deshalb mein Bild von Midas. Und das ist wunderbar auf einer Seite, aber auf 100 Seiten und auf 300 Seiten ist es dann irgendwie anstrengend.
Und desgleichen sind Novalis und Hölderlin als Prosa-Autoren natürlich große lyrische Götter und eben auch eigene Kosmen. Aber als Prosa-Autoren, Stichwort Hyperion von Hölderlin, auch da haben sie einiges zu bemängeln.
Ich stehe damit ganz alleine, das weiß ich. Also, aber ich finde den Hyperion, bei mir heißt er Hysterion, ziemlich überschätzt. Ich finde, dass es nicht anschaulich ist. Es ist ein Briefroman angeblich, wo aber alle gleich sprechen, was schon mal eigentlich gegen das Genre verstößt. Und es ist eigentlich auch das Charakterbild, das erschütternde Charakterbild eines narzisstisch gekränkten Aufsteigers, der weiß, dass er schon genial ist, aber nicht so richtig durchkommt und das dann aber alles seine Freundin sagen lässt und so. Also ich halte das für ein sehr problematisches Werk, aber ich weiß, dass ich damit alleine stehe und auch viele Hölderlin-Verehrer vor den Kopf gestoßen habe.
Und Novalis, der Mann mit den Rehaugen?
Novalis ist ein wunderbarer Mensch, eine wunderbare Figur, aber wenn man den Heinrich von Ofterdingen durchsucht nach einem einzigen treffenden Adjektiv, dann kann man genauso gut in der Sahara nach der blauen Blume suchen.
Stichwort Adjektiv. Ihr Buch ist nämlich nicht nur Stilkritik und Analyse, sondern auch ja ein Handbuch, kann man es nennen. Sie schreiben über gute und schlechte Metaphern, über Verbe und Substantive, über Rhythmus und guten Satzbau. Und ein Kapitel hat mich besonders angeheizt, nämlich das um die Adjektive. Am Beiwort sollt ihr sie erkennen, heißt es. Warum können denn Adjektive so tückisch sein?
Naja, eigentlich weniger tückisch als überflüssig. Aber das ist, die Geschichte geht zurück auf einen Satz angeblich schon von Voltaire, der sagte, das Adjektiv sei der Feind des Substantivs. Das wird dann auch von Arno Schmidt zitiert. Es gibt die Schule von Hemingway, die ist eigentlich gegen Adjektive. Die sagt, nur dann, wenn es wirklich unbedingt notwendig ist. Der kommt aus dem Journalismus und die Schule hat sich bis heute gehalten. Es ist auch was dran. Wenn ein Debütant oder eine Debütantin ein Manuskript von einem Roman vorlegt, wird man eher die Adjektive oder die Beiwörter ganz allgemein streichen, als noch welche einfordern. Aber, und jetzt kommt mein großes Aber, es gibt eben auch die anderen Autoren, bei denen sind die Adjektive das Entscheidende. Es gibt große Autoren wie Josef Roth oder Werfel oder auch Thomas Mann, streicht denen die Adjektive und das Werk zerfällt. Und da muss man eben unterscheiden.
Machen wir mal ein Beispiel. Aus dem Josefsroman von Thomas Mann zitieren Sie, die Brüder lächelten ängstlich. Das ist ein Adverb jetzt. Warum ist das so schön und gut?
Ich musste, als ich diesen Satz vor 40 Jahren gelesen habe, einfach wahnsinnig lachen, weil dieses Adverb steht eben im Kontrast zum Verb in dem Fall. Also man lächelt normalerweise entspannt oder sonst was. Da ist die ganze Situation, die ich jetzt nicht erklären kann, so lustig. Also die Brüder sitzen vor dem Pharao, wissen nicht, wer es ist, aber irgendwie ahnt ihnen, dass da was auf sie zukommt und so weiter. Eben der Josef, den sie damals in den Brunnen geschmissen haben. Und dann kommt dieser kurze Satz, der so diese ganze Komik der Situation plötzlich explodieren lässt für mich.
Ein Gegenbeispiel haben Sie bei Ernst Jünger, hab's mir rausgeschrieben. Also, die Kuckucksrufe waren nun längst verstummt, doch in den höchsten wipfeldürren Zweigen waren unsichtbar die Sprosser aufgezogen, köstliche Sänger, deren Stimme die kühle Feuchte inniglich durchdrang. Jetzt habe ich ein bisschen überbetont, aber das ist too much.
Sie haben so schön, wie Sie es vorgelesen haben, alles dazu gesagt.
Das heißt, er macht zu viel.
Es ist zu erlesen und man hätte ihm da drei streichen können. Es ist immer, das Wichtigste ist beim Adjektiv, um das damit auch zu beenden, dass es immer eine kleine Spannung haben muss. Also es muss uns was wirklich Neues erzählen, sonst kann man es auch weglassen.
Ich musste da an ein Zitat denken von Georges Clemenceau, diesem französischen Politiker 20er Jahre, der auch mal Chefredakteur von Le Monde war. Und der sagte zu seinen Redakteuren, wenn Sie ein Adjektiv benutzen wollen, kommen Sie zu mir ins Büro und fragen um Erlaubnis.
Das ist sehr gut. Dann darf ich aber noch einen zweiten Franzosen zitieren, nämlich Claudel, der hat gesagt, die Furcht vor dem Adjektiv ist der Beginn des Stils. La crainte de l'adjectif est le commencement du style. Das geht in dieselbe Richtung.
Mal Stilkritik Michael Mahr himself. Ein Satz von Ihnen habe ich mir rausgeschrieben. Robert Walser ist immer evokativ und manchmal am Rand des Durchgeknallten.
Ja,
interessante Adjektivsetzung.
Spiele ich vielleicht auch mit verschiedenen Sprachebenen.
Evokativ und durchgeknallt. Kommen wir mal zu den Modernen. Auch die sind vielseitig, vielfältig vertreten. Mir hat besonders gefallen Ihr Kapitel über Brigitte Kronauer. Gott hab sie selig, die große Autorin und Stilistin. Was ist an ihrem Stil für Sie so faszinierend?
Sie hat noch lesen können, was ich über sie geschrieben habe. Das hat sie auch gefreut. Sie hat eine sehr sperrige Syntax, muss man sagen. Aber sie hat eben gerade, was die Wortwahl betrifft und dann auch oft ihren fast kleistischen Satzbau. Und sie hat den Sinn fürs Detail. Also man kann eben bei ihr nie vorhersagen, was als nächstes kommt. Auch ein Kriterium für guten Stil. Also es darf nicht so vorhersehbar sein und das schafft sie immer wieder.
Und wem Sie auch einen Kranz flechten, ganz schön, ist Wolfgang Herrndorf. Ebenfalls schon verstorben, tragische Geschichte. Mit Chick hat er ja den Jugendroman, den Salinger, den Fänger im Roggen unserer Tage geschrieben. Der hat sie auch sehr entzückt.
Ja, ich habe Chick dann irgendwie dann zum dritten Mal gelesen und sage immer wieder, doch, das ist doch ein, ich weiß nicht, ob Jahrhundertroman ist zu viel gesagt, aber jedenfalls ein großer Roman, der überdauern wird. Der Herrndorf ist nicht als Stilist in diesem Sinne so individuell, dass man ihn auf vier Sätzen erkennen könnte, aber die ganze Komposition und die Jugendsprache, wie er sich die aneignet und so weiter, das da kenne ich wenige Beispiele dafür sonst in der deutschen Literatur. Mhm.
Sind etliche Funde, also ich habe auch Namen gelesen, Walter Kapperer zum Beispiel, Gertrud Leutenegger, die haben mir irgendwie von Ferne was gesagt, aber nie gelesen. Nach ihren Kapiteln dachte ich, boah, unbedingt. Wie haben Sie solche Funde gemacht? War das zufällig oder hat man Sie darauf hingewiesen oder waren das schon immer Lieblinge von Ihnen, wo Sie sagten, jetzt habe ich mal die Chance?
Also die beiden Letztgenannten, die kenne ich persönlich und deshalb habe ich auch ihre Bücher immer schon gelesen. Aber ich habe auch Tipps bekommen, natürlich zum Beispiel wäre ich nie auf den Gedanken gekommen, dass Hildegard Knef eine gute Erzählerin ist.
Stimmt, mir mal jemand, der geschenkte Gaul haben Sie ja, drin.
Das
ja?
hat mir jemand erzählt, bei einem abends in der Kneipe, als man damals noch in Lokale gehen konnte und vieles Gespräch auf Gutschreiben. Übrigens eine Rundfunkredakteurin, eine langjährige Beate Möllers, ihr Name. Und die sagte dann, ja, die Knef, also der geschenkte Gaul. Ich sagte, wie bitte? Ja, das hat man irgendwie mal so zur Kenntnis genommen am Rande. Aber, und dann bestelle ich mir dieses Buch und die schlage auf. Und ich sage nach 30 Seiten, es ist ja unerhört, wie die schreibt. Das ist so farbig und plastisch und voller Berliner Witz und detailreich und vergnüglich. Also dafür gebe ich, wie ich dann etwas, naja, wie ich dann schreibe, dafür lege ich manche Christa Wolf weg. Also.
Es gibt auch sozusagen bittere Sätze, für die wird man sie vielleicht ein bisschen zausen oder wie gesagt, die Hölderlin-Gemeinde wird vielleicht jaulen. Was mir aufgefallen ist, natürlich auch trotz diesem gigantischen Fundus an Autoren und Autorinnen, es fehlen ein paar ganz gewichtige, wo ich noch dachte, Mensch, guck mal an, gar nicht oder kaum was über Heinrich Böll oder Günter Grass, immerhin unsere zwei Nobelpreisträger.
Das ist ein schlechtes Argument. Hätte ich über Dario Fo schreiben sollen.
Nein.
Der Nobelpreis ist im Gegenteil fast schon das Prädikat dafür.
Ja, aber immerhin zwei große.
Nein, ich bekenne mich dazu, dass ich in diesem Buch wirklich keinem Kanon gefolgt bin, sonst hätte ich den natürlich aufnehmen müssen, sondern wirklich nur den persönlichen Vorlieben, zum Teil auch Abneigungen, Idiosynkrasien und Grass und Böll. Ich hätte, wenn ich jetzt noch zwei Jahre länger Zeit gehabt hätte, ganz bestimmt auch noch ein kleines Kapitel über Katz und Maus eingefügt, aber irgendwann muss da auch mal Schluss sein und irgendwann fehlt halt immer jemand am Schluss, klar.
Irgendeiner mault immer, warum nicht der? Was aber unbedingt noch erwähnenswert ist, Sie haben ein Quiz und zwar in zweigeteilter Form drin, ein Literaturquiz. Zur Entspannung habe ich es mir gedacht, das erste ist, jemand, der gut im Lesestoff ist, der kriegt's raus. Das zweite ist so verdammt schwer, dass es kein Mensch rauskriegt, sag ich jetzt mal. Was war denn diese Idee mit dem Quiz?
Ich weiß auch nicht. Ich wollte den Leser irgendwie beteiligen und ich selbst mache sowas gerne. Und bei dem zweiten hat es mir ein diabolisches Vergnügen gemacht. Zwei andere, also man muss dazu sagen, es gibt immer A, B, C. Also es ist.
Man kann raten.
Also es ist Multiple Choice. Also es gibt den echten und dann zwei Fakes. Und das hat mir ein teuflisches Vergnügen bereitet, dann zwei zu suchen, die es hätten schreiben können, was gar nicht so leicht ist. Es ist wirklich verteufelt schwer. Aber jetzt muss ich folgende Geschichte erzählen. Zu meinem Geburtstag haben mir zwei Freunde ein Gegenquiz gemacht. Das waren 30 Zitate. Da stand dann nicht mit ABC denn da, aber am Schluss standen die 30 Autorinnen und Autoren. Und der Witz ist, sie waren alle aus meinem Buch. Jetzt raten Sie, Herr Scholl, wie viel ich von diesen 30 rausgekriegt habe.
Oh, die Hälfte?
4.
Oh, das ist keine gute
Quote. Also man kann einen sehr leicht reinlegen.
Jetzt bin ich froh, dass ich so beim zweiten Quiz bin ich so abgeschmiert. Das tröstet mich jetzt. Die Schlange im Wolfspelz, das Geheimnis großer Literatur. Das ist das neue Buch von Michael Mahr, erschienen im Rowohlt Verlag. Danke soweit, Michael Mahr.